Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Ja, ich sitze hier mit dem Florian Großmann. Florian Großmann, hallo erstmal Florian.
Hallo Margans.
Grüß dich. Der Florian ist Pflegeexperte APN, hat ein pflegewissenschaftliches Studium auf Masterniveau absolviert und ist am Universitätsspital in Basel in der Pflegeleitung tätig. Und ich sitze heute hier mit dem Florian, weil für mich ist Florian, das wird er jetzt nicht gern hören wollen, aber so ein bisschen auch der Vater des ESI für Deutschland. Das mag er bestimmt nicht hören, er lacht gerade. Aber Florian, vielleicht magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, gleich mal, wie du zu ESI kommst. Ich würde noch sagen wollen, warum machen wir einen Podcast zu ESI? Das ist ganz einfach. Wir haben schon einen zum Manchester Triage gemacht und wir haben ja in Deutschland den GBA-Beschluss, der festlegt oder vorsieht, dass jeder Patient, der die Notaufnahme betritt, nach allerspätestens 10 Minuten nach einem validierten System erst eingeschätzt werden muss. Und im Moment gibt es eben in Deutschland nur 2 deutschsprachige Systeme, die validiert sind. Das ist MTS und der Emergency Severity Index. Deswegen also auch der Podcast zum Emergency Severity Index. Und Florian, wie kommst du eigentlich zu ESI?
Genau, also ich kenne den ESI schon sehr lange, weil ich glaube, dass es den ESI auf Deutsch gibt. Das hat auch etwas, ein bisschen was mit unserer Arbeit zu tun. Wir haben damals 2008 uns entschieden, dass wir mit dem ESI triagieren wollen in Basel. Ich war damals Pflegeexperte auf der Notfallstation am Unispital und es gab den ESI damals nur auf Englisch. Mhm. Es gab keine offizielle von den Autoren autorisierte Version. Und die haben wir dann quasi angefertigt.
Ah ja. Und auch mit denen dann, die ist jetzt auch von den quasi Gründern in den USA autorisiert.
Genau, wir haben dort um Erlaubnis gefragt und das ist in Zusammenarbeit mit denen dann auch gemacht. Und deswegen sieht der ESI auch so aus, wie er aussieht. Er hat auch ungefähr das gleiche oder ein ähnliches Layout.
Ja.
Und haben da stark daran orientiert, wie, also versucht, eine möglichst gute Übersetzung zu machen. Das heißt, man darf nicht einfach wörtlich übersetzen. Man muss auch überlegen, ob das, was man dann auf Deutsch hat, wirklich das bedeutet, was im Amerikanischen dann
gemeint ist. Also quasi auch wieder dieser Prozess der Rückübersetzung
höchstwahrscheinlich. Rückübersetzung und auch überprüfen von den Konzepten, die dahinter stecken. Ja. Also verstehen wir kulturell in Europa auch das Gleiche und Akutheit zum Beispiel wie die Amerikaner.
Okay, jetzt müssen wir den Hörern mal sagen, was also ESI steht für Emergency Severity Index. Genau. Was steckt denn da eigentlich dahinter?
Also das ist ein super gutes, praktikables Triage-System für Notfallstationen. Es ist ein 5-stufiges Triage-Instrument. Der ESI ist so aufgebaut, dass er aus einem einzigen Algorithmus besteht, mit dem man wirklich alle Personen, die in eine Notfallstation kommen, triagieren kann. Egal, was sie haben, egal, wie krank oder gesund sie sind. Und egal, wie alt sie sind, vom Säugling bis zum hochbetagten Patienten.
Ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Vielleicht können wir es tatsächlich so ein bisschen beschreiben, wie es geht. Angenommen, ich komme jetzt als Patient an den Triage-Tresen. Wie gehst du vor?
Genau, also der ESI besteht aus 4 Entscheidungspunkten. Am ersten Entscheidungspunkt A wird überprüft, ob das ein sterbender Patient ist, der gerade vor mir ist. Also da heißt der Entscheidungspunkt, sind sofortige lebensrettende Maßnahmen nötig. Und das ist ja was man trainiert ist im Notfall zu erkennen oder mit dem ABC-Schema zum Beispiel, dass man schaut, ist das ein Patient, der überhaupt ein Bewusstsein hat und so weiter. Und das ist was man innerhalb von Sekunden erkennt. Und wenn man die Frage mit Ja beantwortet, ist der Triage-Prozess zu Ende und der Patient bekommt ESI 1.
Ja, das heißt also, wahrscheinlich kannst du, wenn ich da zu dir komme, zu Fuß und sag, warum ich komme, ganz schnell entscheiden. Also
nein,
ich bin
keine lebensrettenden Maßnahmen.
Genau. Ja, keine, wie geht es dann weiter?
Am Entscheidungspunkt B gibt es 3 Kriterien, die dazu führen könnten, die anzeigen, wenn ein Patient nicht warten sollte. Erst ist die Hochrisikosituation. Das kennen wir aus unserer Ausbildung. Da wissen wir, da brauchen wir unser Fachwissen zu erkennen, was sind Hochrisikosituationen, zum Beispiel Atemnot, Sturz aus großer Höhe, Fieber bei Chemotherapie, also beim immunsupprimierten Patienten, Suizidalität zum Beispiel.
Ja.
Hochrisikosituationen oder neu aufgetretene Verwirrtheit, Lethargie oder Desorientiertheit. Also Patienten, die plötzlich nicht mehr orientiert sind, verwirrt sind, unruhig sind, schläfrig sind. Kleine Kinder zum Beispiel, die kein Interesse mehr haben zu trinken, nur noch schlafen. Das sind auch gefährliche Situationen, da steckt ein Delir wahrscheinlich dahinter und das muss man so schnell wie möglich erkennen, dass man die Ursache suchen kann und behandeln kann.
Neben dem Delir fällt mir jetzt spontan noch Quicksofa ein als akuter Verwirrtheit, würde ja auch dann da reinpassen.
Richtig, auch dort ein septischer Patient kann als erstes Symptom ein Delir entwickeln, auch bevor ich irgendwelche anderen Symptome sehe, kann der schon aufgrund von dem Delir quasi identifiziert werden als Patient, der nicht warten sollte, und kann dann auch schnell diagnostiziert und therapiert werden.
So, angenommen, ich stehe jetzt tatsächlich immer noch vor dir, bin nicht in diese Rubrik reingefallen.
Doch, es gibt noch ein drittes Kriterium, der starke Schmerz. Schön, Patienten mit starken Schmerzen oder großem Leid, sie sollen auch nicht warten. Mhm. Oft verbirgt sich hinter einem starken Schmerz auch ein gefährlicher Grund. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir Schmerzen als ein Symptom anschauen, das ja unangenehm ist, und dass wir Patienten auch nicht gern warten lassen wollen, die Schmerzen haben, zum Beispiel mit einer Nierenkolik.
Ja, da würden jetzt, glaube ich, einige meiner Kollegen sagen, naja, aber das Schmerzempfinden vom Patienten, der sagt mir, der hat auf der Skala einen Schmerz von 10, aber steht ganz locker vor mir.
Genau. In den Schulungen legen wir immer Wert darauf, zu erklären, dass man die Skala sehr gut erklären muss. Oft wird sie einfach falsch verstanden. 10 bedeutet das schlimmste Schmerz, den man sich vorstellen kann, lieber tot als so noch weiterleben. Mhm. 0 bedeutet keinen Schmerz, das ist der erste Punkt. Und dann gehört beim ESI nicht nur die Einschätzung vom Patienten dazu, sondern auch die Einschätzung der Pflegefachperson und die Interventionsmöglichkeiten, die ich habe. Mhm. Möglicherweise kann ich auch gegen einen heftigen Schmerz bei der Triage sofort was unternehmen, indem man zum Beispiel eine Fraktur rückstellt oder ein Schmerzmittel gibt oder kühlt. Das ist ein Schmerz, der nicht automatisch zum ESI-2 wird. Aber zum Beispiel die Nierenkolik, dort gibt es keine Interventionsmöglichkeiten mehr. Triage ist ein heftiger Schmerz und sollte so schnell wie möglich dann auch behandelt werden.
Ja, und ich denke, da ist auch ganz wichtig, dass die Triagekraft das auch ordentlich dokumentiert, damit auch klar wird, was da für ein Schmerz vorgelegen hat.
Genau, das macht es einfach einfacher, wenn dann die Kollegen, die den Patienten weiter betreuen, dann auch sehen, warum der Patient ESI-Level 2
Ich würde da ganz gern noch so mein Thema, das Thema Angst mit dazu nehmen, weil ich das auch, wenn jemand wirklich extrem ängstlich ist, und wir können da vorne ja nicht so richtig entscheiden, ob das jetzt tatsächlich schon eine Angststörung ist, oder das ist für mich auch großes Leid. Also ich finde, so jemand sollte auch nicht warten, der wirklich extrem Angst hat.
Großes Leid kann physisch oder psychisch sein, und auch da eine Panikattacke zum Beispiel oder eben ein Verfolgungswahn kann so bedrohlich sein für die Patienten. Das merkt man denen an, oder die gehen dann auch nicht gern ins Wartezimmer, dass sie zumindest in einem geschützten Rahmen sein sollten. Mhm. Auch wenn jetzt vielleicht ein Patient mit dem Thoraxschmerz ESI-2 vorgezogen wird oder ein zwingenderer ESI-2 ist als jemand, der Angst hat. Aber es geht darum, dass diese Patienten auch nicht exponiert sind. Zum Beispiel auch Gewaltopfer, welche nach einem Überfall zum Beispiel oder einer Vergewaltigung, dass man die auch nicht den exponieren möchte, den anderen Wartenden.
Ja,
also das geht auch darum, Patienten einfach zu schützen.
Ja. Okay, jetzt haben wir die ESI-Stufe 2 gehabt. Mhm. Wie geht es jetzt weiter, wenn das jetzt alles nicht zutrifft?
Genau, vielleicht ist aufgefallen, dass wir noch gar keine Vitalzeichen gemessen haben.
Ja, stimmt.
Haben. Die helfen bei den Stufen, die wir bis jetzt hatten, noch überhaupt nicht weiter.
Okay.
Und auch beim nächsten Schritt spielen die Vitalzeichen noch keine Rolle. Aber ich muss jetzt die aus der großen Menge von Patienten, die jetzt ja noch da sind, die noch nicht ESI-Level 1 oder 2 haben, die rausfinden, die komplexer sind. Mhm. Und das macht der ESI mit einem Trick, indem dass wir uns fragen, was ist denn nötig an Ressourcen, damit sind Leistungen gemeint, die über eine körperliche Untersuchung hinausgehen, also Labor, EKG, Medikamente. Mhm. Und so weiter, um komplexe Patienten von weniger komplexen Patienten zu unterscheiden. Das ist ein ganz einfacher Trick. Es geht nicht darum, dass nachher nur diese Ressourcen auch verwendet werden dürfen. Es geht darum, eine Systematik zu bekommen, wie man die große Gruppe unterscheiden kann. Mhm. Und dann findet man die vielleicht gar keine Ressource brauchen, nur ein Rezept beispielsweise. Die kriegen ESI Level 5, Rezept zählt nicht als Ressource.
Ja.
Oder solche, die eine Ressource brauchen, ein junger Patient, der mit dem Skateboard gestürzt ist und sich den Arm verstaucht hat, braucht vielleicht ein Röntgen. Oder jemand braucht eine Wundversorgung. Und dann gibt es Patienten, die mehrere Ressourcen brauchen, zum Beispiel ein alter Patient, der gestürzt ist. Oder Patienten mit Bauchschmerzen, wo der Schmerz erträglich ist. Oder Patienten mit einem schlechten Allgemeinzustand und Fieber und Husten zum Beispiel. Oder ältere Patienten mit Schwäche. Solche Patienten, wo man einfach weiß, es braucht viel diagnostischen und auch interventionellen Aufwand, um rauszufinden, was da dahinter steckt.
Also das sind dann die, du hast jetzt gesagt, es gibt welche, die brauchen gar keine.
Ja, das ESI-5.
ESI-5, dann haben wir eine Ressource, das wäre ESI-4, und dann haben wir zwei oder mehr.
Dann haben wir zwei oder mehr Ressourcen. Ab zwei Ressourcen kann man aufhören zu zählen. Ja. Das ist egal, ob er 5 oder 10 oder 2 braucht. Und dann haben wir die Patienten, die komplexer sind, und bei denen macht es Sinn, die Vitalzeichen nochmal zu kontrollieren.
Das ist also dann doch eine reduzierte Gruppe. Wir machen es genau. Halt nicht bei jedem Patienten.
Nur noch bei denen, die wirklich nicht ESI 1 oder 2 sind, aber noch komplex sind. Weil jetzt könnte es sein, dass wir einen Patienten beispielsweise mit Fieber und einem schlechten Allgemeinzustand übersehen haben, der eine Sepsis hat. Mhm. Die können, haben jetzt eine gute Chance, vor allem über die Atemfrequenz, diese Patienten zu erkennen. Beim ESI muss man die Herzfrequenz, Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung berücksichtigen.
Also kein Blutdruck?
Kein Blutdruck.
Wow. Und wie ist es mit Fieber?
Fieber spielt bei Kleinkindern eine Rolle, also bei Neugeborenen vor allem. Dort gibt es Fieberkriterien für die Kinder. Ansonsten bei den Erwachsenen spielt Fieber keine Rolle, außer Patienten berichten anamnestisch, dass sie Fieber haben und dass sie immunsupprimiert sind. Dann haben wir aber Hochrisikosituationen.
Das wissen die in der Regel eigentlich auch. Die sind so getriggert. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, noch was zu dem Thema Ressourcen sagen, weil wir verstehen in der Pflege Ressourcen ja alles, was uns Zeit kostet, was Personal ist. Und ich meine mich zu erinnern, dass so bestimmte Dinge wie die ärztliche Untersuchung ist überhaupt gar keine Ressource. Nee. Also das ist aber einfach halt definiert.
Das ist einfach definiert. Man hat zum Beispiel auch die obwohl IM-Injektionen als Ressource gelten, die Tetanus-Auffrischung rausgenommen. Es ist einfach definiert, weil man gesehen hat, mit dem Set, was definiert ist, ist auf der Rückseite vom ESI ist das drauf, was ist eine Ressource, was ist keine Ressource. Mit diesem Set kann ich eben die komplexen von weniger komplexen Patienten unterscheiden. Ja. Und das sind auch aufwendige Dinge, die nicht als Ressourcen zählen. Zum Beispiel das Anpassen von der Gipsschiene, extrem aufwendig, zeitintensiv. Absolute. Zählt nicht als Ressource, weil man gesehen hat, die Patienten würden in eine falsch hohe triage Kategorie reinkommen, wenn man das mitzählen würde.
Okay. Gut, jetzt gibt es ja, also man hat jetzt diese zwei Seiten des Algorithmus, das finde ich übrigens auch total schick im Einarbeiten oder eben als, sag ich mal, als Hilfe, wenn du jetzt frisch ESI geschult bist, dass du nicht ein ganzes Buch durchblättern musst, sondern eigentlich ja zwei Seiten hast, die dir extrem einfach helfen.
Kannst du es auch anwenden, wenn der Computer ausfällt. Es ist so schnell verinnerlicht, dass man den Algorithmus auch nicht lange braucht, also auf Papier oder als Karte oder als Poster oder so irgendwie, sondern der ist wirklich so schnell verinnerlicht, dass man den ruckzuck auswendig kann.
Ja, jetzt müssen wir aber, glaube ich, noch was tatsächlich zur Qualifikation der Menschen sagen, die den ESI-Algorithmus anwenden.
Also ich würde sagen, das ist egal, welches Triage-Instrument man anwendet, dass das Fachpersonen sein müssen, das heißt Pflegende, es können auch Ärzte sein, die geschult sind mit dem Triage-System und die idealerweise eine Fachweiterbildung in Notfallpflege haben oder in Ländern, wo es die nicht gibt oder erst weniger gibt, dass sie einfach eine gute Berufserfahrung haben schon. Ja. Weil beim Erkennen von Hochrisikosituationen spielt, habe ich vorhin gesagt, das Fachwissen eine Rolle, aber auch die Intuition. Und das ist wissenschaftlich auch belegt, dass man intuitive Entscheidungen treffen kann, die richtig sind, die schnell, sehr schnell passieren und sehr gut sind. Aber je mehr Erfahrung jemand hat, desto besser werden intuitive Entscheidungen.
Ja, und ich glaube, es gab, wenn ich recht bin, gerade eine Studie, wo auch bewiesen wurde, dass der Unterschied zwischen Arzt und Pflege eigentlich nicht da ist. Also das spielt tatsächlich dann auch an der Berufsgruppe keine Rolle, wenn es entsprechend geschult ist. Ne?
Also meinst du, wie krank sieht der Patient aus?
Genau.
Genau, richtig. Die Ärzte sind ein klein bisschen besser gewesen, aber nicht relevant.
Ja, genau. Okay, jetzt wäre nochmal eine interessante Frage. Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch. Wir haben gerade eine Übung zum Massenanfall von Verletzten gemacht und da haben wir festgestellt, dass unsere Ärzte nicht so richtig geschult waren im Alarmplan, also auch in dem dann wirklich Triagieren im Massenanfall von Verletzten eigentlich nichts wussten. Und da kam uns so die Idee, ob wir nicht das, was wir schon gut können, nämlich den ESI-Algorithmus auch im Massenanfall von Verletzten nutzen können. Wie siehst du das?
Also ich glaube vermutlich, dass das geht. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, der ESI ist nicht dafür entwickelt worden. Der ist für klinische Triage in Notfallzentren entwickelt worden. Aber warum nicht zum Beispiel eine vereinfachte Form, wo man einfach die ESI 1 und ESI 2 Patienten erkennt? Das sind ja die lebensbedrohlich verletzt sind oder nicht warten sollten und den ganzen Rest mit Vitalzeichen und so weiter, dass man den halt weglässt im Massenanfall. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Aber wenn man ganz interessant ist, auch für den Massenanfall zu überprüfen, finde ich, ne? Ob das ein probates Tool ist.
Ja, möglich.
Jetzt habe ich noch eine Frage. MTS verwendet ja Farben und Zeiten. Wie ist das denn im Vergleich jetzt zum ESI?
Also ESI hat einfach fünf Dringlichkeitsstufen von 1 bis 5. Ob man die dann noch rot anmalt oder nicht, jedem Anwender selber überlassen jeder Klinik, wie man die farblich oder sonst noch irgendwie kennzeichnet. Und Zeiten sind beim ESI nicht hinterlegt. Das heißt einfach, ESI-1-Patienten müssen sofort behandelt werden, ESI-2-Patienten so schnell wie möglich, weil die dürfen nicht warten. Und bei ESI-3, 4 und 5 gibt es keine Vorgaben von den Autoren. Das liegt einfach daran, dass das nicht wie das Manchester-System aus einem Gesundheitswesen kommt, was so zentral organisiert ist, sondern dass die Autoren sagen, jede Notaufnahme ist anders. Wenn ich in einem kleinen Bergdorf triagiere, in einem kleinen Spital, wo nur, was weiß ich, eine oder zwei Pflegende allein sind und ein paar Mal am Tag ein Patienten vorbeikommt, im Winter vielleicht mehr, dann ist das was anderes als in einer großen Stadt, wo täglich pro Stunde bis zu 27 Patienten kommen, wie bei uns.
Ja, klar. Ja, ja. Und noch eine abschließende Frage, weil die Diskussion kommt immer so. Und ich muss auch sagen, ich habe es natürlich auch den Peter Niebuhr beim MTS gefragt. Wo siehst du die Vorteile vom ESI im Vergleich zum MTS? Und ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass es für die Klinik das oder das Beste ist, sondern vielleicht muss jeder so das für sich Beste raussuchen. Das hängt vielleicht auch an der Erfahrenheit von Mitarbeitern oder so. Wie würdest du das einschätzen?
Also ich gebe dir recht, dass ich finde, dass Tools immer auch in den Kontext gut passen müssen, dass man den berücksichtigen muss, sonst funktioniert eine Implementierung nicht.
Ja, ja.
Muss den Kontext mit berücksichtigen und da kommt sowas wie Vorlieben oder sowas, hat da auch Platz. Ich möchte jetzt eigentlich weniger sagen, was ich beim MTS schlecht finde. Dazu haben wir Artikel geschrieben oder Leserbriefe auch auf Artikel von Autoren, die den Manchester befürworten. Aber was ich den großen Vorteil am ESI finde, das habe ich schon gesagt, ist, dass er aus einem einzigen Algorithmus besteht, dass man unabhängig, der geht in Fleisch und Blut über. Ich brauche kein Papier, ich brauche keinen Computer, ich brauche kein Buch. Es ist einfach ein Algorithmus, der für alle Patienten gilt.
Ja, finde ich auch sehr, sehr schön.
Praxistauglichkeit, Praktikabilität ist für uns im Notfall eins von den wichtigsten Kriterien,
Absolut.
Ob Instrumente funktionieren oder nicht.
Also ich glaube, wir könnten noch ziemlich lange über das Thema sprechen, aber so mein Ziel bei den Podcasts sind tatsächlich 15 Minuten, das haben wir also schon erreicht. Vielleicht können wir auch noch mal später, zu einem späteren Zeitpunkt einen anschließen. Du hast heute einen sehr schönen Vortrag zu so Screening Assessment im Rahmen der Ersteinschätzung gehalten. Ich finde, das ist nochmal ein spannendes Thema, das wird aber jetzt den Rahmen sprengen. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Florian. Das war total klasse. Das könnte man glatt als Schulung irgendwo laufen lassen und die Leute hätten es wahrscheinlich schon verstanden. Also da sieht man auch, wie einfach das ist. Klar braucht es Übung, das ist völlig klar und es dauert eine ganze Zeit, bis man sich da zu Hause findet. Aber das fand ich schon ganz klasse. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir treffen uns nochmal wieder.
Ganz bestimmt.